Wann hat Ihr Fanherz zuletzt höher geschlagen? Vielleicht am vergangenen Wochenende beim Fußball-DFB-Pokalfinale oder bei der letzten Lesung Ihres Lieblingsautors. Literatur und Sport, das kann eine wunderbare Symbiose sein. Den Beweis treten wir heute in unserer Büchersendung an, mit sportlicher Note. Denn wir sprechen mit Autor Klaus Zeiringer über Fans und die Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft. Dabei ist ganz klar, das Phänomen Fankultur reicht weit über den Sport hinaus.
Es ist tatsächlich eine Art Ekstase, wenn es ganz intensiv wird. Und es ist ein Ausbruch von Leidenschaften, die durchaus auch Charakter von Liturgie annehmen können.
Außerdem geht es mit unserer literarischen Zeitmaschine ins 2. Jahrhundert nach Christus, ins Römische Reich, zu einer jungen Frau mit dem neuen Buch von Bernardine Evaristo. Dann reisen wir in die 1920er Jahre nach New York, in die Ateliers der Bohème mit dem Roman von Dana Grigorcia. Und schließlich landen wir im Hier und Jetzt, im Zeitalter der Identität. Ich bin Julian Ignatowitsch, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich kurbel gleich mal ein bisschen am Raum-Zeit-Kontinuum.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Wir starten mit dem Song Constant Craving, ein andauerndes Verlangen. Was sie damit wohl meint, die kanadische Singer-Songwriterin und Grammy-Gewinnerin Katie Lang. Wahrscheinlich das Verlangen nach Büchern. Barack Obama ist ein großer Fan von ihr. Mittlerweile hat die britische Autorin Bernardine Evaristo auch in Bayern viele Fans. Der Booker-Preis 2019 hat sie international bekannt gemacht. Sie war die erste schwarze Autorin überhaupt, die den wichtigsten britischen Literaturpreis erhalten hat. Für ihr Buch Girl, Woman, Other, das 2021 dann auch in der deutschen Übersetzung Mädchen, Frau etc. erschienen ist. Das Buch erzählt die Geschichte von 12 schwarzen Frauen und Menschen, die sich mit keinem Geschlecht identifizieren. Menschen, deren Geschichten lange kaum zu finden waren in Bayerns Buchhandlungen. Höchste Zeit also, dass wir solche Geschichten erzählen, meint die Autorin.
If you are writing about communities that aren't explored much in literature,
wenn man über Communities schreibt, die bisher kaum in der Literatur vorkommen, dann heißt es schnell, man würde über Identitätspolitik schreiben und dass das keine universellen Geschichten seien. Dabei stimmt das gar nicht. Wir erzählen einfach Geschichten. Aber weil unsere Figuren vielleicht People of Color sind oder queer oder aus der Arbeiterklasse kommen, und weil der Mainstream das nicht so gewohnt ist, bekommen wir dieses Special Interest Label aufgeklebt. Dabei ist eine Geschichte, egal von wem sie handelt und wo sie spielt, so universell wie jede andere auch. Literatur sollte von allen und für alle geschrieben werden. Wir alle müssen uns in Geschichten wiederfinden.
Evaristos Geschichten erscheinen jetzt bei uns quasi in umgekehrter Reihenfolge zur ursprünglichen Veröffentlichung. So ist das oft, wenn eine Preisträgerin vorher in einem Land nicht so bekannt war. Vergangenes Jahr ist ihr Roman Mr. Loverman auf Deutsch herausgekommen. Der ist eigentlich schon aus dem Jahr 2013. Und jetzt geht man noch weiter zurück in der Bernardine Evaristo Schreibhistorie. The Emperor's Babe, ein Versepos, im Original schon vor über 20 Jahren publiziert, heißt in der deutschen Übersetzung Suleika und ist jetzt in den Buchläden zu haben. Marie Schöss hat das Buch gelesen und nimmt uns mit ins Imperium Romanum und eine lange vergangene Zeit.
Was soll denn das? Diese Autorin, die für ungemein gegenwärtige Themen und Texte bekannt ist, für politisch engagierte Literatur, die einen packt, weil sie viel mit der eigenen Zeit, mit eigenen Verletzlichkeiten, Unsicherheiten zu tun hat, diese Autorin springt ins zweite nachchristliche Jahrhundert und erzählt in Versen? Eine Art Epos quasi auf den Spuren von Vergil und Homer? Tut sie nicht. Also tut sie schon, aber anders. Wenn dieses Buch ein Epos ist, dann ein Anti-Epos. Eine Provokation der Tradition. Personal, Ton, Takt unterlaufen die klassischen Muster.
Was waren alle neidisch auf mich? Die Bella Negrita aus einem Hinterzimmer an der Gracechurch Street, die sich einem Patrizier aus Rom geangelt hat. Obwohl ihre Eltern übers Meer aus Khartoum kamen, ganz ohne glänzenden Thron und goldenes Heck, stattdessen proppenvoll mit kotzenden Blagen und Kühen, die ihnen dampfende Fladen auf die nackten Füße kackten. So parfümiert zogen sie nach Londinium ein, auf einem Esel, mit schmalem Geldbeutel und fetten Träumen.
Hier spricht Suleika, eine junge Frau oder besser ein Mädchen, das mit 11 Jahren verheiratet wird. Ein echter Glücksfall. Der Mann ist Römer und will sie trotzdem, diese schöne Schwarze ohne Geld, eigentlich ja noch ein wildes Kind, das bisher unbehelligt mit nichts als einer Freundin durch die Straßen Londons zog, jetzt aber das Haus nur noch auf einer Sänfte verlassen darf. Ein Glücksfall, also immerhin für die Eltern, für das Mädchen, das sich nach der ersten gemeinsamen Nacht wie tot fühlt, nicht ganz.
Rund um das Hochzeitsbett flackerten Flammen. Er drapierte mich, schälte die Schichten von mir ab wie feuchte Rosenblätter, lutschte an meinen Zehen, nannte mich Mea Delicia, spreizte mir die Beine und hielt mir eine Kerze an die Vulva, bis die Flammen drohten, als Schrei aus meinem Mund zu lodern, aber da lag ja seine Hand.
Bernardine Evaristo springt hier tatsächlich ins zweite Jahrhundert nach Christus. Großbritannien steht unter römischer Herrschaft. Gewalt ist an der Tagesordnung und Migration schon damals ein Normalfall. Überhaupt ist Evaristos Londinium immer auch das London unserer Zeit, was die Autorin wie ihre famose Übersetzerin Tanja Handels in jeder Zeile hörbar macht. Pidgin und Jugendsprache stoßen da auf Fetzen Latein. Der Sound der antiken Villen clasht mit dem aus den Straßen der Gegenwart.
Ich kam dann zu Clarissa, einer arroganten Römer-Bitch, die mir Benimmstunden erteilte. Ich lernte reden, essen, furzen, mein Amor amas amat runterbeten und mein Plebeier-Kreolisch in die Tonne treten. Suleika accepta est. Suleika delicata est. Suleika scheiß Musterkind vom Dienst est.
Diese Sprache ist nie fauler Kompromiss, nie scheinbar zeitlos oder bloß gemäßigt antiquiert. Es wirkt, als wären Tonspuren aus verschiedenen Jahrhunderten, verschiedenen Stadtvierteln übereinandergelegt. Und mal wird die eine Spur hochgezogen, dann die andere. Das zweite Jahrhundert ist es nie ganz hier und jetzt. Jeder Satz operiert im unheimlichen Grenzgebiet des Dazwischen. Und das nicht bloß sprachlich. Evaristo arbeitet in diesem Versroman an den Grenzen von Räumen, Zeiten, Genres. Rom ist zu dieser Zeit Aggressor, wie es Großbritannien in der jüngeren Geschichte war. Die imperiale Gewalt des Römischen Reichs stößt einen direkt auf die koloniale Gewalt Großbritanniens. Von der Antike zu lesen, ohne an die Moderne zu denken, ausgeschlossen. Und auch die etablierte literarische Form wird nur genutzt, um das Etablierte aus den Bahnen zu werfen.
Er hat mir die Ilias von Homer zu lesen aufgedrängt, die ich ganz ehrlich so richtig öde fand. Nichts als Belagerung von Troja. Wen interessiert das? Geht's vielleicht noch altmodischer?
Das hier ist ein früher Text von Bernardine Evaristo, ihr zweiter Roman. Aber der Mut, der aus ihm spricht, ist der Mut einer reifen Autorin. Einer, die sich vorgenommen hat, in jedem Buch etwas zu riskieren. In jedem Buch zu testen, was Literatur kann und sich selbstbewusst der klassischen Mythen und Motive zu bemächtigen.
Marie Schöss war das über Sulaika, das neue Buch von Bernardine Evaristo, übersetzt von Tanja Handels, erschienen im Klett-Cotta Verlag für 25 Euro. Und wir atmen durch mit spanisch-argentinischem Tango in neuem Gewand aus Barcelona, Otros Aires, Perfume de Mujer. Perdido. Y es que salí volando hacia la luz de otro destino más absurdo que la vida, tan vulgar como mi suerte. Solo me fui hacia su olor, desesperadamente. Perfume de mujer, flotando por el arrabal, como la vida que se va detrás, como estas frases que ya no están. Más frágil que el amor, leve como el sueño de una flor, que te emociona sin razón. Cuando se va,
sé que ya no están tan cruel como el adiós, triste como el alma del cantor, que me emociona hasta el dolor cuando no están.
Sie riechen es sicher auch schon, so ein Geruch von frisch gemähtem Rasen liegt in der Luft. Kein Wunder, in 2,5 Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Und selbst wer sich normalerweise nicht besonders für Fußball interessiert, der wird bei so einem großen Sportevent dann vielleicht doch zum Fan, zum Fußballfan. Schon Komponist Dmitri Schostakowitsch konnte nicht anders als Fan sein. Er füllte ganze Notizbücher, nicht etwa mit musikalischen Notationen, sondern mit den Ergebnissen und Statistiken seines Fußballteams. Der spanische Autor Javier Marías, 2022 verstorben, schrieb Elogen auf seinen Fußballverein Real Madrid, und der bayerische Schriftsteller Albert Ostermayer widmete dem Fußballnationaltorwart Oliver Kahn gleich mehrere Oden. Wir sehen also, Buchkultur und Fankultur, das schließt sich nicht aus, sondern das geht Hand in Fuß. Auch Autor Ilya Trojanow ist ein bekennender Sportfan. Das geht bei ihm sogar so weit, dass er alle olympischen Sportarten selber ausprobiert hat und über das schneller, höher, weiter philosophiert. Das macht er in seinem Buch Meine Olympiade von 2016. Was hat ihn damals angetrieben?
Na, ich würde sagen, aus der Neugierde heraus. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für einen Schriftsteller, zumindest für die Art Literatur, wie ich sie schreibe. Und die Neugierde bedeutet auch, sich selbst in den Bereichen zu entdecken, die man am wenigsten kennt. Und das bietet der Sport zur Genüge, dass man Ängste kennenlernt, die einem bis dato völlig unbekannt waren, die vor allem dort auftreten, wo man sie am wenigsten erwartet hätte.
Jetzt hat Ilya Trojanow ein neues Buch veröffentlicht, zusammen mit dem österreichischen Autor und Germanisten Klaus Zeiringer. Die beiden schreiben darin über Fans und das Fansein. Sie sind beide leidenschaftliche Fans. Ich spreche jetzt mit Klaus Zeiringer über dieses Buch, und passend zum Thema sage ich gleich mal, Herr Zeiringer, oh, wie ist das schön, dass Sie zu Gast bei uns in der Sendung sind.
Ja, ich finde das auch sehr schön und vielen Dank für die Einladung.
In Ihrem Buch schreiben Sie über die Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft. Sie schreiben selbst auch als Fan, das merkt man, wenn man das Buch liest. Klären wir zu Beginn gleich die wichtigste Frage: Für wen schlägt Ihr Fanherz?
Mein Fanherz schlug für die österreichische Fußballnationalmannschaft, und das ist nun bitter für Sie, in Córdoba gegen Deutschland. Dann aber bin ich nach Frankreich gezogen und mein Fanherz schlug für den Fußballclub Nantes, und da schlägt es immer noch für den FC Nantes. Die haben damals einen tollen Fußball gespielt, von dem auch der FC Barcelona und andere gelernt haben.
Die Schmach von Córdoba ist den deutschen wie österreichischen Fußballfans natürlich unvergesslich. Emotionale Erlebnisse schildern Sie viele in Ihrem Buch. Sie nehmen uns mit ins Fußballstadion zum prestigeträchtigen Derby Dortmund gegen Schalke. Sie schreiben darüber, wie es ist, als Fan bei der Tour de France am Streckenrand den Radrennfahrern zuzujubeln. Und Sie begeben sich mitten rein in den größten und lautesten Pub der Welt, der Ali Pally in London, wo jedes Jahr die Dart-Weltmeisterschaft stattfindet. Welche Fanszene hat bei Ihnen am meisten Eindruck hinterlassen?
Die haben alle Eindruck hinterlassen, weil sie so unterschiedlich sind und weil die Leidenschaft überall zu bemerken ist. Und das ist dann ganz unterschiedlich, ob man tatsächlich im Ali Pally steht oder an der Alpe d'Huez, wo die Radler vorbeikommen. Besonders eindrucksvoll in der Enge war es für mich in der gelben Wand bei Borussia Dortmund. So eng bin ich überhaupt noch nie gestanden, auch nicht zu Stoßzeiten in der U-Bahn. Dort wurde ich sofort von den dortigen Fans eingemeindet, bekam sofort ein Bier in die Hand und war sofort einer der ihren. Das war schon beeindruckend. Auf eine andere Art beeindruckend war die Leere bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Dänemark, außer wenn Dänemark gespielt hat, und beim Match Deutschland gegen Schweden, immerhin ein Viertelfinalspiel, waren gerade 12 deutsche Fans und 20 schwedische Fans. Das war überraschend und deswegen auch beeindruckend. Und wiederum auf eine andere Art beeindruckend war das Schwingen in der Schweiz, eine traditionelle Sportart mit einem sehr offenen und angenehmen Publikum.
Sie haben Ihr Buch nicht nur als Reportage und Recherche angelegt, wo Sie uns mit in die Stadien und in die unterschiedlichen Fanszenen nehmen, sondern es gibt auch viele analytische Kapitel. Was macht die Faszination aus, heute als Fan noch ins Stadion zu gehen, vorm Fernseher jemand anderem zuzujubeln?
Ja, wir haben das Buch so angelegt, um zu zeigen, dass man Fantum tatsächlich erleben soll und muss, um darüber reden zu können oder schreiben zu können und dann auch eine analytische Distanz dazu haben sollte. Und deswegen analysieren wir eben auch, wie die Inszenierungen funktionieren, wie das mit dem Geld ist, wie Männlichkeit und Weiblichkeit im Fantum tatsächlich sich darstellt. Und wir finden eben, dass die Leute, die sich für Sport interessieren, sich intensiv dafür interessieren, auf eine Art von dem Alltag herausgehoben werden und ihre Leidenschaften leben können, die es sonst wo nicht so gibt. Und mittlerweile sind ja in Deutschland zumindest ein Drittel der Bevölkerung Fans von irgendeinem Sport. Also das ist tatsächlich ein Brennspiegel der Gesellschaft geworden. Und das wollen wir darstellen durch unser Miterleben auf den Tribünen und durch unsere Reflexion dann danach.
Und Sie zitieren sogar Studien, dass das Fansein insgesamt einen positiven Effekt auf die Psyche hat. Fand ich auch interessant. Dann gibt es natürlich auch die Kehrseite, Masse und Macht. Darüber schreibt ja schon Elias Canetti in seinem 1960 erschienenen Klassiker. Darin heißt es unter anderem auch, der wahre Henker ist die Masse. Wie viel Henker steckt denn in so einer durchschnittlichen Fankurve?
Ziemlich viel. Das kann natürlich sehr unterschiedlich sein und das unterscheidet sich auch je nach Sportart. Das beschreiben wir auch. Also beim Schwingen in der Schweiz zum Beispiel steckt null Henker in der Masse, überraschenderweise, oder auch bei der Tour de France nicht, beim Fußball am meisten. Dort ist auch am meisten Geld unterwegs, dort werden die Euphorien und die Leidenschaften in den Medien entsprechend gepusht und da gibt es dann die Verwandlung von Menschen, die im Alltag die Liebsten und Nettesten sind und die auf der Tribüne zu Berserkern werden und deswegen haben wir dann auch diese Rassismusvorfälle, die Kämpfe in den Stadien von Fangruppen gegeneinander, von Ultras gegeneinander. Also das ist tatsächlich im Fußball am schlimmsten. Da kommt der Henker besonders zum Ausdruck.
Sie zitieren auch einen Journalisten mal im Buch mit dem Satz, Derbys mag ich nicht mehr, man erkennt, wie Bürgerkriege entstehen. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, was Sie gerade geschildert haben. Natürlich nutzt auch der Nationalstaat den Sport immer wieder als Propaganda. Die Fans sind dann der Adressat. Das wurde allerdings erst verhältnismäßig spät entdeckt, im 20. Jahrhundert, schreiben Sie in Ihrem Buch.
Naja, zum einen ist es ja so, dass der Jugoslawienkrieg oder die Jugoslawienkriege im Stadion begonnen haben. Das beschreiben wir genau. Das war bei einem Match zwischen Dinamo Zagreb und Roter Stern Belgrad. Also tatsächlich beginnen Kriege im Stadion oder im Stadion geht es zu wie in einem Krieg. Das ist durchaus möglich. In Südamerika hat man das sehr oft. Und Staaten haben in den 20er, 30er Jahren mit den Massenmedien verstanden, dass man Massen nützen kann. Als erster hat das Mussolini in Italien verstanden und hat zum Beispiel das im Fußball genützt, indem dann Italien mit starker Mithilfe Mussolinis und von Korruption 1934 Fußballweltmeister wurde. Und wie man da diese Masse dann aus dem Stadion auch ins Politische bewegen kann, hat Mussolini verstanden und nach ihm viele andere. Also das hat in den 20er, 30er Jahren mit der starken Mediatisierung und der Massengesellschaft begonnen. Und es hieß damals auch, als Vorläufer der europäischen Fußballwettbewerbe gab es den Mitropa Cup. Es hieß, ein Mitropa Cup Match wird immer auf der Botschaft zu Ende gespielt. So heiß waren die nationalen Auseinandersetzungen.
Das Wort Fan kommt ja vom lateinischen Fanaticus. Da sehen wir schon die Nähe, auch Fan-Fanatiker. Die Wortherkunft wörtlich bedeutet den von einer Gottheit in Verzückung, in Raserei versetzten. Das ist der Fan. Und da kann man natürlich auch was Religiöses ablesen, das im Fansein mit drin steckt. Sind Fans letztlich nichts anderes als säkulare Christen und der Sport ist ihr Gottesersatz?
wir dürfen Religionen nicht auf das Christentum beschränken zum einen, und tatsächlich kann das Fantum ähnliche Phänomene hervorbringen wie eine Religion. Es gibt einen ähnlichen Taumel, eine ähnliche Ekstase, aber es ist eben doch säkular und vor allem ist es kein Religionsersatz, denn die Götter werden ja dann irgendwann nicht mehr da sein auf dem Spielfeld und durch andere Götter ersetzt. Die Handlungen sind nicht ganz so sakral. Es gibt Vergleiche, die man ziehen kann, aber es ist tatsächlich eine Art Ekstase, wenn es ganz intensiv wird. Und es ist ein Ausbruch von Leidenschaften, die durchaus auch Charakter von Liturgie annehmen können.
Nichts ist den Sportgöttern aber so heilig wie das Geld, glaube ich, kann man mittlerweile sagen. Da sind es die eingefleischten Fans, die vielerorts gegen die Kommerzialisierung im Sport sich auflehnen. Jüngstes Beispiel zum Beispiel in Deutschland, da haben die Fans durch Proteste verhindert, dass ein Investor bei der deutschen Fußballliga einsteigt. Ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder zeigt das, dass der Ausverkauf doch seine Grenzen hat?
Ich glaube nicht, dass der Ausverkauf seine Grenzen hat. Wir zeigen ja auch im Kapitel Geld, wie viel Geld Fans vor allem im Fußball ausgeben. Und da muss man differenzieren. Das große Geld ist im Fußball unterwegs und in ein paar anderen Sportarten, in den USA natürlich im Baseball, in Indien natürlich im Cricket. Aber es gibt ja auch andere Sportarten, wie eben Handball der Frauen. Da ist kaum Geld unterwegs und das merkt man auch in jeder Hinsicht. Also die Fans haben dann dort Einfluss, wo wirklich viel Geld unterwegs ist, indem sie etwa zum Beispiel das nicht mehr konsumieren würden. Aber ein Boykott, haben wir selbst gemerkt, ist ziemlich unmöglich in Sportarten wie im Fußball. Und tatsächlich haben im deutschen Fußball Fans heute mehr Einfluss als zuvor. Und auch diese 50+1-Regel in der deutschen Bundesliga führt dazu, dass ja Fans mitreden können. Und es gibt ja mittlerweile in Deutschland Fanvereinigungen wie unsere Kurve, wo interessanterweise und glücklicherweise eine Frau lange Zeit Obfrau gewesen ist, nämlich Helen Breit. Also dieser Einfluss ist schon etwas stärker geworden und könnte noch stärker werden. Wir glauben aber nicht, dass sich Fans so aufraffen, dass sie tatsächlich viel mehr Macht in diesen Betrieben bekommen können, wo das Geld herrscht.
Wenn man sieht, was beim Weltfußballverband passiert, wie korrupt die FIFA ist, die letzte Fußball-WM im Winter in Katar ausgerichtet, kann man noch guten Gewissens Fan sein?
Einerseits sehe ich diese Zustände, die ich für katastrophal halte und die ich für ziemlich mafiös halte. Andererseits kann ich nicht anders als Fan meines Clubs FC Nantes zu sein, als mir den Fußball anzuschauen. Also ein gutes Gewissen kann man dabei nicht haben, weil man ja Zustände damit bedient bzw. mit Zuständen einverstanden ist, die keineswegs demokratisch sind, die hochproblematisch sind, die zum Teil kriminell sind. Also es wäre gut, wenn man schon Fan ist, dass man sich über diese Zustände informiert und dass man versucht, sich dagegen zu formieren, was zugegebenermaßen ziemlich schwierig ist.
Sagt Autor Klaus Zeiringer. Herr Zeiringer, ich wünsche Ihnen mehr Höhen als Tiefen bei Ihrer sportlichen Leidenschaft. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das Buch von Klaus Zeiringer und Ilya Trojanow, Fans von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft, ist erschienen bei S. Fischer und es kostet 26 Euro.
I get myself so far from ground, knowing there's no safe way down. Thought it was gonna be different this time, so why am I falling? You promised me I would stay high. I had all that I gone like the but you're gone. Gone like the hope you would stay. Gone like the hope you would stay. Grass that was green as dust in the river. Now I was scared. Now I'm numb. I still believe.
Musik wie Flügelschläge von Kings Elliot Dreamer bei uns auf Bayern 2 in der Welt der Bücher. Ja, wie weit kann die Kunst uns tragen? Wie weit kann Literatur uns tragen? Das sind zwei Fragen, denen der neue Roman der schweizerisch-rumänischen Schriftstellerin Dana Grigorcia hinterherfliegt. Ihr Roman hat den federleichten Titel »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen« und er hat ein künstlerisches Vorbild, den rumänischen Bildhauer Constantin Brâncuși. Eine von dessen Skulpturen hat Grigorcia zu ihrem Roman inspiriert. Mehr zum historischen Vorbild und einer Geschichte, die zwischen New York in den 1920er Jahren und Ligurien im Hier und Jetzt spielt, von Katrin Hilgruber.
Die schmale, hochaufragende Statue »Vogel im Raum« des Bildhauers Constantin Brâncuși stellt keinen Vogel dar. Vielmehr symbolisiert sie dessen Bewegung in der Luft. Eine exakte Reproduktion würde die Evolution des Geistigen arretieren. Davon war Brâncuși überzeugt, der zu den bedeutendsten bildenden Künstlern der Moderne gehört. Eine Version der Statue aus weißem Marmor steht heute im Metropolitan Museum of Art in New York. Als der rumänisch-französische Bildhauer seinen Vogel im Raum im Jahr 1926 in die USA einführen wollte, kam es zu einem folgenreichen Missverständnis. Dieser Vorfall hat die rumänisch-schweizerische Autorin Dana Grigorcia zu ihrem neuen Roman »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen« inspiriert.
Er war verärgert, dass sein Werk »Vogel im Raum« beim Einfuhr nach New York verzollt wurde als Gebrauchsgegenstand und nicht als Kunst anerkannt wurde. Kunst wäre nämlich zollfrei gewesen. Und daraufhin, ermutigt auch von seinen Künstlerfreunden, hat er dem amerikanischen Staat den Prozess gemacht. Er hat diesen Prozess dann auch gewonnen. Daraufhin haben die amerikanischen Zeitungen getitelt »It's a bird«. Es ist ein Vogel. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das klingt so wie »It's a boy, it's a girl«. So dieser Ausruf bei der Geburt eines Menschen, eines Wesens. Ich wollte unbedingt einen Roman schreiben, der mit diesem Prozess endet, mit dieser Frage, was ist eigentlich Kunst?
Die Frage nach dem Wesen der Kunst und welche persönlichen Opfer ihr zu bringen sind, beschäftigt auf der Gegenwartsebene des Romans ebenso die Schriftstellerin Dora Marcou. Mit ihrem Sohn Loris und dem Kindermädchen Macedonia, auf Deutsch Obstsalat, reist sie im Spätwinter an die ligurische Küste. Bei der Zugfahrt beobachten die drei den eleganten Flug einer Alpendohle. An der italienischen Riviera will Dora einen Roman über den Bildhauer Konstantin Avis vollenden, der 1926 mit dem Schiff nach New York fährt, mit einer Statue im Gepäck. Aus Konstantin Brancusi wird im Buch also Konstantin Avis. In diesem Namen deutet sich der Flug an, so wie die Autorin überhaupt ein Faible für sprechende Namen hegt. Ist es nicht ein Risiko, Brancusi umzubenennen, da er möglicherweise nicht in der Romanfigur erkannt wird?
Mir war das egal, weil es geht ja nicht darum, seine Biografie zu schreiben. Es geht um eine exemplarische Biografie. Wie lebt es sich für die Kunst? Mit Haut und Haar. Wie ist es, sich der Kunst hinzugeben, ohne sich Gedanken zu machen über das Leben, also über den Alltag, über das Vorwärtskommen, über Familie. Also was gibt man alles eigentlich für die Kunst? Inwiefern plündert man sein Leben für die Kunst? Und was gibt einem die Kunst zurück? Und diese Geschichte wollte ich erzählen.
Dana Grigorcia hat das Gewicht eines Vogels beim Fliegen ihrem Sohn Thomas gewidmet. Für ihre Romanfigur Dora bedeutet der mitgereiste kleine Sohn einerseits diverse Pflichten, andererseits inspiriert er sie. Er wirkt wie ein Bindeglied zwischen den beiden Erzählebenen, auch weil er sich für die Frage der Schwerkraft interessiert.
Die Art, wie er die Welt sieht, seine Ehrlichkeit, seine Sensibilität, wie er diesen Krebs rettet aus dem Restaurant, wie er sich eben für Vögel interessiert, wie er Fragen stellt, wie er sich in bestimmte Momente geniert für die Rücksichtslosigkeit mancher Erwachsener. Also es ist für sie auch eine Quelle der Inspiration und das wird ganz klar am Ende. Gleichzeitig hat sie auch eine andere Muse, also sie lässt ihren Liebhaber, Regist, nach Ligurien kommen und diese seltsame Liebesbeziehung inspiriert sie auch, über die Liebesbeziehung von Konstantin Avis mit der Fotografin Lidi Menz zu schreiben.
Doras Liebhaber, Regist, trägt vampirhafte Züge, was an Dana Grigorcias Wiedergängerroman »Die nicht sterben« erinnert. An Regis Seite träumt Dora von ihren ekstatischen Romanfiguren im New York der Roaring Twenties. Von Konstantin Avis und dessen moderner Geliebter, von Stummfilmstars wie einer gewissen Alba Fantoni. Auch dieser Name, in dem ein Phantom des Morgengrauens anklingt, lässt sich als durchlässig, als transitorisch interpretieren. Hingebungsvoll lässt Dana Grigorcia ihre Kollegin Dora die architektonische Moderne New York schildern, farbenfrohe Inneneinrichtungen und Kostüme sowie amoröse und artistische Leidenschaften.
Alba Fantoni ist eine Italienerin. Was passiert mit ihr, wenn der Tonfilm kommt? Was passiert mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern, wenn sich die Moden ändern? Gibt es eine Kunst, die Zeit überdauert? Also das sind Fragen, die sich die Protagonisten stellen und auf die sie ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Und die Leserinnen und Leser werden auch ihre Antworten darauf finden.
Wozu Klarheit in diesem flüchtigen Leben? Fragt Konstantin Avis in einem Brief an einen Freund in Paris. Das lässt sich als Motto dieses transitorischen, überaus verspielt und bunt aufflatternden Romans verstehen. Er feiert die Kunst an sich und die Gemeinschaft all derer, die sie erschaffen.
Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen von Dana Grigorcia ist erschienen im Penguin Verlag, Preis 24 Euro. Die Autorin liest übrigens am 29. Juni in Fürth im Kulturforum mit musikalischer Begleitung. Und jetzt musikalisch bei uns auf Bayern 2, Wenzel mit dem Lied In meiner schwarzen Stunde.
Es ist der 10. Januar und ich finde meinen Schlaf nicht mehr. Da kam sie tanzend wie auf Flügeln an meine Seite.
eine Räuberin in Gold und von den Kettenringen schwer. Nahm sie meine Nähe sich wie eine Beute. Die Geräusche wurden still von einem Turm aus Stein bewacht. Und ihr Schweigen lag so süß im Munde. Und wir waren ganz alleine, nur der Wachturm und die Nacht. In meiner schwarzen Stunde. Sie würde nichts verraten und ich schaute sie nur an. Ihren schwarzen Hut, den Schal lang bis zum Knie. Denn sie wusste es genau, dass man sie nicht beschreiben kann. Ihr Parfum aus Samt und Nachtmelancholie. Ihr Kleid fiel auf den Boden und sie lächelt süß und zart. Die Wachen schliefen, nur der Mond zog seine Runde. Und er hatte ihre Brüste ach so weiß und rund gemacht. In meiner schwarzen Stunde. Und ihr Vater saß verborgen mit Kumpanen plant und sinnt, um den Feinden diese ganze Macht zu rauben. Und sie redeten beschließlich, die Details besprochen sind. Und ich hatte mich verloren in ihren Augen. Ihre Schwestern, ihre Brüder jubelten im Morgenwind. Wie Könige, wie Löwen, wie Hunde. Aber sie allein nur wusste, dass sie längst verloren sind. Alle Vögel und mein Herz so sanft erweckt. Und die Sonne fiel ganz weiß auf ihren Hut. Und sie hatte ihre Arme in den Himmel reingesteckt. Und es war so, wie es war, und es war gut. Ich zog schweigend meiner Wege und sie ging zum Tod zurück. Ich machte mir Sorgen, eine ewige Sekunde, um ihr Leben, ihren Mund und diese Nacht und um ihr Glück. In meiner schwarzen Stunde.
Wenzel, in meiner schwarzen Stunde. Sprechen wir über Identität. Aber Vorsicht, das ist ein aufgeladenes Thema. Nicht nur das Fansein, über das wir vorhin gesprochen haben, macht ja Identität aus, sondern auch Sexualität, Nationalität, Hautfarbe, Religion und. Der Autor und Wissenschaftler Jascha Munk hat selbst einen Lebenslauf, der zeigt, dass es die Identität sowieso nicht gibt, sondern dass man, wenn dann, von vielen Identitäten sprechen muss, die jeder von uns in sich vereint. Munk wurde in München geboren, als Sohn polnischer Eltern, seine Mutter jüdisch. Er wuchs auf, unter anderem in Freiburg und Karlsruhe, und studierte später in den USA Politikwissenschaften. Heute lebt und unterrichtet er in Baltimore an der Johns Hopkins University. Im Februar wurde Munk beschuldigt, eine US-Journalistin vergewaltigt zu haben. Er weist die Anschuldigung zurück und sagt, Zitat, sie ist kategorisch unwahr. Das neue Buch von Jascha Munk jedenfalls heißt Im Zeitalter der Identität. Und es kommt zu einer Zeit, wo Wokeness, also das Aufgewecktsein in Identitätsfragen, nicht nur die amerikanische, sondern auch die deutsche Gesellschaft polarisiert. Denken Sie nur ans Gendern. Thomas Kretschmer hat das Buch gelesen und mit dem Autor über seine Beobachtungen gesprochen.
Jascha Munk ist in Sorge. In Schulen, Universitäten, öffentlichen Einrichtungen, so lesen wir, verändert sich gerade einiges.
Teile des amerikanischen Mainstreams verwerfen gerade den Universalismus und ersetzen ihn durch eine neue Form des progressiven Separatismus.
Diese Entwicklung, schreibt Jascha Munk, geht sogar von diesen Institutionen aus.
Schulen und Universitäten, Stiftungen und Verbände ermutigen Menschen dazu, sich selbst als rassische Wesen wahrzunehmen.
Und dann erzählt Jascha Munk noch von einer fragwürdigen Entscheidung in Deutschland.
So gab es zum Beispiel ein Museum, das für einen Teil der Woche gesagt hat, an diesen Stunden sollten nur Nicht-Weiße in die Ausstellung kommen. Das halte ich für eine Form des progressiven Separatismus, der dem Ideal einer wirklich vielfältigen Gesellschaft zu widerstrebt.
Wo sind wir? Was passiert hier gerade? Besonders scharfe Kritiker würden wohl von Wokistan sprechen, der Entwicklung zugewandte Personen von der Identitätstheorie oder dem Bewusstsein von und für marginalisierte Gruppen. Jascha Munk gehört zu den Kritikern.
Im Streit über diese Ideologie geht es um nicht mehr oder weniger als die Regeln und Prinzipien, die unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten prägen werden.
Womit wir beim seltsamen Sound dieses Buches angekommen sind, denn sein Ton ist alarmistisch. Jascha Munk diagnostiziert einen Kulturkampf, in dem sich die westlichen Gesellschaften befinden. Gleichzeitig ist der Autor sehr erfolgreich darin, alle Reizworte und Kampfbegriffe dieses ja nicht neuen Streits zu vermeiden. Vermutlich auch deshalb hat er der Theorie einen neuen Namen gegeben.
Ich nenne das die Identitätssynthese, weil diese Ideen sich speisen aus einer Synthese intellektueller Traditionen vom Postmodernismus zum Postkolonialismus und der sogenannten Critical Race Theory.
Diese drei Theorien sind in den Kulturwissenschaften im Trend. Gerade postmoderne Denker wie Michel Foucault oder Gilles Deleuze prägen das akademische Denken seit Jahrzehnten. Jascha Munk aber ist vor allem mit ihrer Interpretation in den Unis der Vereinigten Staaten überhaupt nicht einverstanden. Was die Anhänger der Identitätssynthese aus Sicht des Autors besonders falsch machen, skizziert er so.
Gestützt auf Michel Foucaults Skeptizismus hinsichtlich der Metanarrative und der Macht von verführerischen Diskursen, behaupten sie, es gebe keine objektive Wahrheit, sondern nur eine unendliche Folge von Sichtweisen.
Das ist nun doch erstaunlich, denn Foucaults Diskursanalyse gehört seit vielen Jahren zu den vorherrschenden Diskursen der akademischen Welt. Eine weitere Eigenheit schwächt Jascha Munks Argumentation. Sie beruht in vielen Fällen auf Anekdoten, nur selten auf großen Studien. Er zitiert zwar viele Wissenschaftler, aber die wenigsten länger als einen Halbsatz.
So gehen laut Richard Delgado, einem einflussreichen Juristen, der an der University of Alabama lehrte, liberale Demokratie und Rassenunterdrückung Hand in Hand.
Das alles in einer Sprache, die zumindest in der deutschen Übersetzung sehr spröde daherkommt. Und an manchen Stellen stiftet der Autor Verwirrung, wo er doch eigentlich Zusammenhänge deutlich machen möchte.
Es ist schwer zu übertreiben, wie pervers dies alles ist. Eine Impfpolitik, die im Namen der Racial Justice vorgeblich darauf bedacht war, Unterschiede in der Anzahl an Impfstoffen wettzumachen, die Mitglieder verschiedener Rassen kriegen würden, würde letztlich dazu führen, dass Mitglieder aller ethnischen Gruppen mit höherer Wahrscheinlichkeit an Corona sterben.
Ja, vor lauter Gruppenzugehörigkeiten und Gendersternchen kann man schon einmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und natürlich hat Jascha Munk recht, wenn er Argumente oder Sprechverbote des Teams Identität und Intersektionalität in Frage stellt. Aber gerade aus der europäischen Perspektive gesehen ist nicht recht nachvollziehbar, dass Munk den Liberalismus in den USA ausgerechnet durch die Identitätssynthese gefährdet sieht und nicht etwa durch die Republikaner und Donald Trump. Ja, er geht sogar so weit, die Anhänger der Identitätstheorie für den Aufstieg Trumps mitverantwortlich zu machen. Die Gesellschaften in den USA oder Deutschland muss man schon durch eine sehr rosarote Brille betrachten, wenn man wie Jascha Munk ein Anhänger der Theorie vom ewig voranschreitenden Fortschritt bleiben will. Dass der Erfolg populistischer Bewegungen auf ganz realen Problemen beruhen könnte, das blendet Jascha Munk aus. Am Ende gibt der Autor stattdessen Ratschläge, wie die Identitätsfalle zu entschärfen wäre. Der sechste und letzte lautet:
Nicht zum Reaktionär werden.
Ob er dabei an seine eigenen Argumente gedacht hat?
Im Zeitalter der Identität von Jascha Munk ist erschienen bei Klett-Cotta. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Helmut Dierlam und Sabine Reinhardus und für 28 Euro zu haben. Ein Beitrag von Thomas Kretschmer war das. Was wäre die Welt der Bücher ohne unser allwöchentliches literarisches Rätsel? Sicherlich um einige Bücher ärmer. Also rätseln wir auch heute wieder mit Ihnen. In unserer letzten Ausgabe haben wir nach der Schriftstellerin und Pazifistin Bertha von Suttner gefragt, die erste Frau, die 1905 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Und die Gewinnerin unseres Rätsels kommt passenderweise aus Wien. Herzlichen Glückwunsch an Bruna Lackner. Sie erhalten ihr Wunschbuch Long Island von Colm Tobin, das wir in der vergangenen Büchersendung besprochen haben. Nachzuhören ist das alles in der ARD-Audiothek. Da finden Sie ja überhaupt alle unsere Buchbesprechungen und Sendungen. Und jetzt aufgepasst, das neue Rätsel. Nur so viel von mir. Diese Geschichte kennt doch fast jedes Kind.
Brrr. Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Ich bin noch bleich und zittere. Noch nie hat mich etwas dermaßen erschreckt.
Sag mal, was soll denn das? Ach. Die Leute werfen ja mit Äpfeln und
Sie,
Birnen.
Sie doch.
Ach, und mit faulen Eiern. Seid ihr narrisch oder was?
Mein Stück ist durchgefallen.
Ach so.
Ja, auf der ganzen Linie.
Ja, dann nix wie weg.
Ja, schnell, schnell.
Auf geht's, bevor die Leute noch komplett durchdrehen.
Können Sie sich das erklären? Warum gibt man einem Anfänger keine Chance?
Ist das der Komödienzettel, oder
ja.
was? Also da steht ein Kindermärchen.
Eben, eben. Das Publikum wusste, was es erwartet. Ein Kindermärchen.
Offenbar haben sie ein bisschen mit was anderem gerechnet.
Ja, mit einem Revolutionsstück wahrscheinlich. Oder einem Familiengemälde.
Opern gehen immer.
Ach.
Irgendwas Gehobenes.
Ein fester Standpunkt und etwas fürs Herz. Wenigstens kam die Dekoration der letzten Szene gut an. Feuer und Wasser wie bei der Zauberflöte.
Ja, Special Effects sind nie verkehrt. Ja,
aber bei sprechenden Tieren steigt das Publikum leider aus. Dauernd diese Zwischenrufe. Unmöglich.
Was haben Sie denn zu meckern gehabt?
Das Stück sei nicht aufgeklärt genug. Da bekäme man keine vernünftige Illusion, haben Sie gesagt. Das ist...
Obwohl... Neulich hat wer einen Papagei auftreten lassen.
Tja, Kotzebue, der ist so schrecklich rührselig. Genauso schlimm wie Iffland.
Aber sehr beliebt.
Ich wollte durch Laune, durch Heiterkeit, durch wirkliche Possen belustigen. Ja, durch Tumult.
Es hat wohl nicht ganz geklappt.
Ja, gelacht haben sie schon. Über alles, was schiefgelaufen ist. Über einen Schauspieler, der sich auf offener Bühne über zu wenig Text beklagt. Über mich. Wie ich mit einem Bühnenarbeiter rede, während der Vorhang schon oben ist.
Oh je, hört sich total meta an.
Ach, was? Ja, Sie hätten vergessen müssen, was Sie an Rezensionen gelesen haben. Einfach wieder zu Kindern werden. Ja,
die Leute halten eben viel auf ihren guten Geschmack.
Und nehmen sich dabei furchtbar wichtig.
Wer spielt denn die Hauptrolle in dem Stück?
Eine Märchenfigur mit Krallen und Schnurrbart. Da braucht man nichts hineinzudeuten.
Ja, aber wenn es nichts zum Deuten gibt, wozu geht man dann ins Theater?
Das ist ja die Ironie. Ich meine, das ist...
ob das Bildungsbürgertum da noch durchblickt?
Wissen Sie was? Komödien können mir ab jetzt gestohlen bleiben. Aus, Schluss, vorbei.
Gut. Und was wollen Sie stattdessen schreiben?
Ab jetzt dichte ich Xenien. Also Distichen.
Was ist jetzt das?
Zwei Zeiler, bestehend aus einem Hexameter und einem Pentameter.
Hui. Die liegen ja voll im Trend.
Ja, genau.
Und um welche Geschichte handelt es sich hier? Wenn Sie das wissen, dann schreiben Sie uns Ihre Antwort entweder per Post an den BR, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben in 81011 München. BR, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München. Oder, ein bisschen einfacher, Sie schreiben eine E-Mail an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung dabei auch zu nennen. Das war's aus unserer Welt der Bücher für heute. Wir sind gut rumgekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Julian Ignatowitsch.